Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, heute Abend mit euch zu sein, bei Christen im Beruf in Heilbronn. Ich werde mich kurz vorstellen, ein paar Sachen zu meiner Person sagen. Ich werde auch ein paar biografische Einzelheiten im Zusammenhang mit meinem Herzen und meinem Engagement für Israel weitergeben. Ich will kurz vorausschicken, warum ich mich so freue, heute Abend hier zu sein. Liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich mit Christen im Beruf sehr verbunden fühle, seit vielen, vielen Jahren. Einmal aus der Freundschaft mit von Schnurbeins heraus, Ulrich und Barbara von Schnurbein, den deutschlandweiten Leitern dieser Arbeit. Aus dieser Freundschaft heraus hat es sich ergeben, dass ich Mitte der 90er Jahre mitgearbeitet habe an der Umgestaltung und Neuentwicklung der Zeitschrift, die hier ausliegt auf den Tischen, Voice, und ich war einige Jahre lang Redaktionsleiter dieser Zeitschrift. Und aus dem heraus kenne ich viele Leute, zumindest die damals in den 90er Jahren aktiv und führend waren. Bin bis heute mit Schnurbeins in gutem, engen Kontakt. Wir arbeiten auch zusammen an einer Arbeit, die heißt Initiative 27. Januar. Da geht es darum, das Israel-Anliegen in die Politik hineinzutragen, insbesondere in die deutsch-israelischen Beziehungen auf Bundesebene. Der Ursprung dieser Arbeit lag in einem Engagement im bayerischen Bereich. Wir haben die letzten 5 Jahre regelmäßig zum Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, die Gelegenheit gehabt, unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Landtagspräsidenten Glück oder später der Bayerischen Landtagspräsidentin Stamm Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag abzuhalten, wo es möglich war, im Bayerischen Landtag selbst. Und auf dieser Ebene sind enge Freundschaften, enge Verbindungen da zu den von Schnurbeins und zu Christen im Beruf. Von daher ist es für mich ein familiäres Geschehen, heute Abend hier zu sein. Ich fühle mich zu Hause und danke sehr für die Einladung. Ein paar Sätze zu meiner Person. Harald Eckert ist mein Name. Ich bin verheiratet mit Erika. Zusammen haben wir 4 Söhne. 4 Söhne im Alter von 20 bis 11 Jahren. Und mit 2 dieser 4 Söhnen waren wir erst letzte Woche in Israel. Ja, da bin ich noch ganz erfüllt von dem Erleben dort. Und wir haben als Ehepaar eigentlich von Jugend an ein Herz für Gottes Volk bekommen. Jeder von uns, meine Frau und ich, auf eigene Weise. Bei ihr spielen biografische Dinge eine starke Rolle. Bei mir ist es so und auch bei uns beiden, wir sind als Teenager, als junge Christen in München in eine Gemeinschaft gekommen, die war mal mit einem Bibellehrer sehr eng verbunden. Ich denke, die Älteren unter euch, die werden den Namen vielleicht kennen. Der Mann hieß Derek Prinz. Ja. Und Derek Prinz kam damals Ende 70er, in den 80er Jahren häufig nach München. Wir waren als Gemeinde eng mit ihm verbunden. Ich habe dann später den deutschen Arbeitszweig von Derek Prinz Ministries von Altensteig aus mit aufgebaut, Anfang der 90er Jahre. Da war dann nicht nur eine gute Bekanntschaft da, sondern eine enge Zusammenarbeit und zum Schluss auch eine enge Freundschaft. Derek Prinz Ende 70er Jahre hat also die biblischen Grundlagen gelegt für verschiedene Dinge, aber unter anderem eben auch für mein Verständnis von Israel und der Beziehung der Gemeinde Jesu zu Israel und auch der Nationen zu Israel. Und das hat mich auch nicht nur als Christ, sondern auch als Deutscher damals schon fasziniert mit unserer besonderen Geschichte. Das waren die Grundlagen. Dann hatte ich, ich möchte vielleicht erzählen von 2 besonderen Erlebnissen, die ich gehabt habe, die sehr grundlegend waren, sehr fundamental waren für die späteren Jahre. Das erste Erlebnis war im Jahr 1981. Wie gesagt, biblische Grundlagen waren gelegt, aber ich habe mich damals sehr stark auch für Anliegen der Erneuerung, der Gemeindeerneuerung interessiert, für erweckliche Anliegen, für das Thema Leib Christi und das Zusammenwachsen des Leibes Christi. Und dann eben auch für Israel. Derek Prinz, wer ihn kennt, der weiß, der lebt ja in ganz großen Horizonten und in einer großen Vielfalt von Reich Gottes Themen, sage ich mal. Und in seinem Verständnis der Dinge leben diese Dinge auch sehr miteinander verwoben und verbunden und sind nicht isoliert voneinander. Davon habe ich sehr viel profitiert. Und so war es auch bei mir damals. Israel war eines von vielen Reich Gottes Themen, die mich bewegt haben. Ich war in London, besuchte damals Freunde von mir, die in einem Gemeindegründungsprojekt in London involviert waren, von München aus ausgesandt, um dort zu helfen und zu unterstützen. Und während dieses Besuches gab es einen ganz besonderen Moment für mich. Ich saß nach einem Mittagessen in einem schön angelegten Vorgarten in einem der besseren Gegenden Londons, hatte vielleicht eine Stunde oder so Zeit und Muße und habe über Verschiedenes nachgedacht, wie es so ist, wenn man ein bisschen die Gedanken baumeln lassen kann. Und dann kam ein Gotteserlebnis auf mich zu, das ich in dieser Form vorher und auch nachher nicht so oft gehabt habe. Das war etwas sehr Besonderes für mich. Und zwar empfand ich, wie Gott zu mir sprach, zu meinem Geist, zu meinem Herzen sprach und mir eine Frage stellte. Überraschend, unvorbereitet, eine Frage, von der ich wusste, die kam nicht von mir, die kam von Gott. Und die Frage lautete: Liebst du mein Volk? Das war die Frage. Und wie gesagt, ich war damals mehr in erwecklichen Gemeindeerneuerungs-, Leib Christi stärkenden Themen drin und habe ganz schnell innerlich reagiert und gesagt: Ja, Herr, das weißt du doch, natürlich liebe ich dein Volk. Ja, meinte die Gemeinde Jesu. Und dann kam diese Frage zum zweiten Mal: Liebst du mein Volk? Und in dem Moment, wo diese Frage ein zweites Mal kam, lief sowas wie ein innerer Film vor mir ab. In einem Moment wurde mir klar, er sprach vom jüdischen Volk. Und der innere Film, ich habe auch als Jugendlicher schon viel gelesen und auch mich für Geschichte und bestimmte Dinge interessiert. Dieser innere Film waren Wissen, Bruchstücke, Erinnerungen an Personen und Situationen, wo sich Christen zum jüdischen Volk gestellt haben und viel Verfolgung erlebt haben. Im Dritten Reich insbesondere. Und mich überkam Angst. Ich wusste in einem Moment, wenn ich jetzt Ja sage, dann kann das viel Leid bedeuten. Und ich sagte nicht Ja. Ich war irgendwie wie in einer Starre. Und diese Bilder kamen. Diese Erinnerungen kamen an Dinge, die ich gelesen habe oder Fotos, die ich gesehen habe oder Geschichten, die ich gehört habe. Und dann kam diese Frage zum dritten Mal: Liebst du mein Volk? Und mit dieser Anrede Gottes, mit der dritten Anrede Gottes, genau die gleiche Frage, ist wieder etwas in mir passiert, in diesem Moment. Und zwar war es, wie wenn ich in einem Moment sowas wie ein Vorhang gelüftet worden ist oder mir Scheuklappen von den Augen genommen worden sind und ich hatte einen ganz tiefen Eindruck von der Liebe Gottes zu seinem Volk. Von der unglaublichen Liebe des Vaters im Himmel, des Gottes Israels, des Schöpfers Himmel und der Erde zu seinem Volk. Bestimmte Bibelstellen gingen mir durch den Kopf, aber es war ein Moment der Offenbarung. Ja? Und in dem Moment, wo diese Offenbarung kam, war alle Angst, alle Furcht, alle Unsicherheit, alle Beklommenheit in einem Moment weggewischt. Ja? Nichts mehr davon war da, emotional. Sondern es war nur der Wunsch in mir da, etwas von dieser Liebe in mein eigenes Herz zu bekommen. Und es war dann auch mein Gebet, dass ich sagte: Vater, wenn du dein Volk, das jüdische Volk, so sehr liebst, dann bitte gib mir ein wenig von deiner Liebe in mein Herz. Ich möchte lernen, es so zu lieben, wie du es liebst. Und das war ein Fundament für mein Leben. Ich war damals 21 Jahre alt. Ja. Und seitdem baut der Herr darauf auf. Und dann das zweite persönliche, biografische Erlebnis, das ich nennen möchte, das war in etwa auch in dieser Zeit, wie gesagt, Verbindung zu diesem Bibellehrer Derek Prinz. Er lebte etwa, also in den letzten Jahrzehnten seines Lebens, etwa die Hälfte der Zeit in Jerusalem, die andere Hälfte in den USA. Und im Frühjahr und im Herbst führte er jeweils Rundreisen durch Israel hindurch, jeweils 2 Wochen etwa. Und aus seinem Umfeld waren die Leute eingeladen, doch mit ihm diese Reise durch das Land, durch das Heilige Land zu unternehmen. Aus unserer Gemeinschaft in München sind immer wieder Leute da mitgefahren. Ende 70er Jahre dachte ich mir, das wäre doch eine feine Sache, wenn du da auch mal mitfahren würdest. Um mal drauf und dran, mich anzumelden und alles vorzubereiten. Und irgendwann so auf halbem Wege dahin hielt ich inne und habe nochmal Rücksprache mit dem Herrn genommen und war davon ausgegangen, selbstverständlich, ja, das kann ihm ja nur recht sein, ja. Umso mehr war ich überrascht, dass ich einen Stopp bekam, ja, und dass sowas wie ein inneres Signal, wart mal ab, kam. Und dann auch wiederum ein relativ starker Eindruck, der Folgendes in mir auslöste. Erstens, geh nicht einfach so nach Israel. Für dich habe ich etwas anderes vorbereitet. Das erste Mal, wenn du gehst, dann nur, wenn ich es dir ausdrücklich sage. Und wenn du dann gehst, dann wird es etwas mit deiner Lebensberufung zu tun haben. Das war irgendwann Ende der 70er Jahre. Das erste Mal in Israel war ich im Januar 1992. Ich musste also Geduld haben, warten. Gelegenheiten gab es viele und das kann ich auch nur so als meinen ganz persönlichen Weg beschreiben. Aber es war dann genauso, wie es vorhergesagt war. Wann war ich das erste Mal in Israel? Ich sagte Januar 92. Wenn ich präziser sein möchte, dann muss ich sagen, es war am 20. Januar 1992, exakt 50 Jahre nach dem 20. Januar 1942. Und an diesem Januar 1942 kam es, die berühmt-berüchtigte Wannsee-Konferenz war zusammen, das Hitler-Regime, die führenden Leute, um miteinander die sogenannte Endlösung der Judenfrage in aller Konsequenz durchzuplanen. Und 50 Jahre später waren 12 relativ junge Leute noch aus der Nachkriegsgeneration in Yad Vashem, um dort Buße zu tun, unter der Überschrift des Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 12, und die Söhne deiner Betrüger werden zu dir kommen und ihre Knie vor dir beugen. Und in dieser Gesinnung und mit diesem Schriftwort als Überschrift waren wir damals in Yad Vashem. Es waren etwa 100 jüdische Menschen mit anwesend, unter anderem der damalige Bürgermeister Teddy Kollek und eine Reihe von Knesset-Abgeordneten. Das hat ein recht hohes Profil gehabt. Es waren auch etwa 100 Deutsche da, die kurzfristig davon erfuhren und dazugekommen sind. Und es war ein ganz besonderer Moment. Aber darüber will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Ich will nur sagen, für mich hat sich bestätigt, das, was Ende der 70er Jahre so mir klar geworden ist, dass mein erster Besuch mit Israel mit meiner ganz speziellen Lebensberufung zusammenhängt. Und diese Lebensberufung hat verschiedene Komponenten. Eine Komponente ist Gemeinde Israel, eine zweite Komponente ist Deutschland Israel. Und das ist bis heute und seit Jahren mein Weg, dass ich versuche, mit Gott meinen Weg zu gehen. Wie kann die Gemeinde Jesu in Deutschland insbesondere ein vertieftes Verständnis vom jüdischen Volk und von Gottes Plan mit Israel bekommen? Und wie können wir als Christen Priester und Propheten sein, Salz und Licht sein in unser eigenes Volk hinein und auch zu unserer Regierung hin und zu den Medien hin und zur Öffentlichkeit hin. Wie können wir als Christen ein endzeitliches Zeugnis sein in unsere Gesellschaft hinein für Israel? Weil ihr alle wisst, dass um Israel ein Kampf tobt, ja. Und da gibt es die äußeren Bereiche dieses Kampfes. Es gibt mächtige Völker um Israel herum, die dieses Volk und dieses Land vernichten wollen. Im Moment hat sich Iran da sehr stark in den Vordergrund gespielt. Das ist allen bekannt. Die wollen eine Atombombe bauen, um Israel auszulöschen mit einem Schlag. Aber es gibt drumherum Syrien, Hamas, Hisbollah. Es gibt Todfeinde Israels, die nichts Sehnlicher sich wünschen als die Vernichtung und Auslöschung dieses Staates und dieses Volkes. Und wie wir alle wissen, in den Medien wird um diese Frage gerungen, in der Politik wird um diese Frage gerungen und die Tendenz ist die, dass das Verständnis für Israel auch in unserem Land eher geringer wird und das Misstrauen gegenüber Israel eher zunimmt. Und es nimmt dann zum Teil solche Extreme an, dass 60% der Europäer und auch 60% der Deutschen in einer Umfrage aus dem Jahr 2003 sagen, die stärkste Gefährdung für den Weltfrieden geht von Israel aus. Und das finde ich heftig. Wenn 60% denken, es geht nicht vom Iran aus, es geht nicht vom Irak aus, es geht nicht von Nordkorea aus, nicht von Sudan und was es für gewalttätige, aggressive, kriegsbereite Völker gibt, ja, sondern Israel, die sich ständig in einem Verteidigungsposition befinden, ständig um ihr Leben fürchten und kämpfen müssen, wenn sie angegriffen werden, werden als die größte Bedrohung des Weltfriedens, als Aggressoren, als die modernen Nazis definiert und bezeichnet und empfunden. Ich halte das für heftig. Ich halte das für schlimm. Und ich glaube, dass wir als Christen in Deutschland gemeinsam eine Aufgabe haben, nicht nur die Israelwerke, sondern der Leib Christi als Ganzes eine Aufgabe hat, hier Flagge zu zeigen, hier Rückgrat zu zeigen und hier im Kleinen und im Großen, angefangen vom eigenen Arbeitsplatz bis hin zu dem Lokalblatt und den Medien, wo man Leserbriefe schreiben kann, bis hin zum Kontakt mit dem Landestags- oder Bundestagsabgeordneten, wenn es um solche Themen geht, dass wir hier gemeinsam Rückgrat zeigen dürfen. Und Rückgrat zeigen müssen, damit wir nicht da, wo es passiert ist, dieselben Fehler begehen wie vor 70, 80, 90 Jahren, als auch eine Welle des Antisemitismus durch unser Volk und durch unser Land geflutet ist und nur sehr wenige Christen den Mut hatten, sich dieser Welle entgegenzustemmen. Wir leben heute nicht in totalitären Verhältnissen, wir müssen nicht um Leib und Leben fürchten wie die Christen damals und trotzdem kostet es Mut. Und die Frage ist, haben wir das Rückgrat, hier gegen den Strom zu schwimmen, Salz und Licht zu sein, eine priesterliche und eine prophetische Aufgabe für unser Volk zum Segen für Israel wahrzunehmen? Und diese Dinge, diese Leidenschaft, diese Überzeugungen sind durch solche Schlüsselerlebnisse und durch andere tief in mein Herz hineingepflanzt worden. Soweit ein Stück zu meinem Hintergrund. Seit 5 Jahren etwa leite ich die Arbeit von Christen an der Seite Israels hier in Deutschland. Die Schwerpunkte dieser Arbeit sind dreifach, das kann man sich jetzt ein Stück weit ausmalen. Das erste ist, geistlich und praktisch ein Segen für Israel zu sein. Das zweite ist, in die Kirchen hineinzuwirken mit Gottes Botschaft, der biblischen Botschaft, der Treue, der Liebe für Israel und der Bedeutung, die das hat für die Gemeinde Jesu, die gemäß Römer 11 eingepfropft ist in die Heilsgeschichte Israels. Und auch ein Zeugnis zu sein in unsere Gesellschaft hinein und die deutsch-israelischen Beziehungen ganz bewusst zu stärken als Christen zum Guten hin und zu schützen, soweit es an uns liegt, im Gebet und auch in der öffentlichen Solidarität mit Israel vor Gefährdungen. Das sind die drei Schwerpunkte unserer Arbeit, der ich seit einigen Jahren vorstehe. Vorher war ich in anderen Dingen involviert, auch sehr stark mit Israel verbunden. Aber das ist der aktuelle Schwerpunkt. Und mir tut es leid, wir wollten heute Abend, sind davon ausgegangen, dass einiges an Material hier zugeschickt worden ist. Da gab es irgendein Missverständnis, das ist nicht der Fall. Aber ich möchte an der Stelle zumindest eine Homepage-Adresse nennen dürfen. Sie haben uns wahrscheinlich zumeist nichts zu schreiben dabei. Ich weiß nicht, ob man sich das merken kann oder vielleicht, dass ich es am Schluss nochmal sage und jeder Gelegenheit hat, dann auch Stift und Papier rauszuzücken. Die Adresse heißt www.israelaktuell.de. www.israelaktuell.de. Da kommt ihr auf unsere Homepage und könnt euch informieren und da könnt, umso besser, ja, wenn das von der Technik her möglich ist. www.israelaktuell.de und da kann man dann vor allen Dingen auch unsere Zeitung bestellen. Die heißt genau so, die Zeitung heißt israelaktuell.de, weil wir das eng mit der Arbeit der Homepage verknüpfen. Wir haben in der Regel eine Auflage von um die 30.000 Exemplare und die gehen alle innerhalb von wenigen Wochen weg, zumeist an die Adressen, an denen wir es schicken und dann oft auch an Gemeinden und an Gruppen und engagierte Freunde, denen wir dann größere Stückzahlen zukommen lassen. Und in dieser Zeitung wird sowohl über Israel berichtet, aktuelle Informationen, Hintergrundinformationen, die man in den öffentlichen Medien nicht so bekommt. Es wird aber auch über unsere Arbeit berichtet von Christen an der Seite Israel und international heißen wir Christians for Israel. Es wird Veranstaltungshinweise, Aktionen, alle möglichen Dinge, wo man sich eben auch mit einklinken kann. Auch die Projekte, die wir in Israel unterstützen, werden dort immer wieder vorgestellt. Ich werbe darum, wer Interesse hat und wer auch durch den heutigen Abend angesprochen wird, diese Zeitung zu besorgen und dadurch regelmäßig mit uns und unserer Arbeit in Verbindung zu bleiben. Herzliche Einladung an dieser Stelle dazu. Gut, mit dieser Vorrede möchte ich nun zu meinem eigentlichen Thema kommen, dem Thema des heutigen Abends. Ich bin eingeladen und gebeten worden, über Israel im Zusammenhang mit biblischer Prophetie zu sprechen. Das heißt, was sagt die Bibel über Israel im Allgemeinen, aber besonders auch über das moderne Israel, über Israel und das jüdische Volk in der Zeit, in der wir leben? Und dazu würde ich gerne einige Einsichten, die ich gewonnen habe über die Jahre, weitergeben. Ich beginne mit einer Stelle im Neuen Testament. Ich lese sie vor. Wer eine Bibel dabei hat und aufschlagen möchte, herzliche Einladung, aber das muss nicht sein. Wir kommen auch so klar. Die erste Stelle kommt aus der Apostelgeschichte, und zwar aus Kapitel 3. Die meisten unter uns werden wissen, dass in Apostelgeschichte Kapitel 2 das Pfingstereignis geschildert ist. Das ist weithin bekannt. Und nach der Schilderung des Pfingstereignisses im nächsten Kapitel 3 wird eine besondere Begebenheit erzählt, die im Zusammenhang mit der Pfingsterweckung, dem Pfingstereignis zu sehen ist. Nämlich Petrus und Johannes gehen in den Tempelbezirk und es geschieht eine aufsehenerregende Heilung im Namen Jesu von einem gelähmten Mann, der seit Jahrzehnten im Tempelbereich saß und bettelte und von den Almosen der Besucher abhängig war. Dieser wird geheilt, es folgt ein großer Menschenauflauf, Petrus predigt zu den jüdischen Menschen im Tempelbezirk und erklärt ihnen, was haben wir hier? Ah ja, ist ja toll. Also dann Vers 18 bitte aufschlagen. Apostelgeschichte 3, Abvers 18. Ja? Und sagt dann Petrus, all dies musste so geschehen, sinngemäß, wie es von den Propheten vorhergesagt worden ist. Jesus selbst hat es ja zweien seiner Jünger gesagt, nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus, hat er auch gesagt, musste nicht alles dieses mit mir so geschehen, wie es die Propheten von alters her vorhergesagt haben. Und dann geht es weiter ab Vers 19 und ich lese jetzt aus meiner Übersetzung vor. So tut nun Buße, sagt Petrus den Juden im Tempelbereich und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus, Jesus den Messias, sende. Und jetzt kommt der entscheidende Vers 21. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ja, Wiederherstellung aller Dinge, das ist das Schlüsselwort. Und was Petrus hier in wenigen Sätzen sagt, er ist gewaltig, ist erstaunlich. Und zwar macht er Folgendes, er spannt einen Bogen in Bezug auf alttestamentliche Prophetie, weil das Neue Testament gab es damals noch nicht, das haben die selbst erst verfasst und erlebt und geschrieben, einen Bogen in Bezug auf alttestamentliche Prophetie zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Petrus sagt, das, was mit Jesus geschehen ist, musste so geschehen, wie es die Propheten vorhergesagt hat. Aber die Propheten haben noch mehr gesagt. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung, die Zeiten der Erfüllung aller Dinge, die die Propheten gesagt haben. Teil 1 hat sich erfüllt durch das erste Kommen Jesu. Teil 2 wird sich erfüllen in Bezug auf das zweite Kommen Jesu. Und dann wird es einen Teil 3 geben, der wird sich erfüllen, wenn Jesus zurückgekommen ist auf diese Welt. Das ist diese Skizze, das ist der Bogen, den Petrus spannt hier in Apostelgeschichte Kapitel 3. Und die Frage stellt sich, Ja, von welchen Dingen spricht denn die Bibel? Von welchen Dingen spricht denn das Alte Testament, dass es noch erfüllt werden muss, bis der Himmel ihn nicht mehr aufnimmt, sondern wieder zurückschickt? Nämlich die Rede ist vom zweiten Kommen Jesu. Und ich kann hier nur sehr knapp andeuten, was meiner Einsicht nach die drei großen Themen alttestamentlicher und dann daran angeknüpft auch neutestamentlicher Prophetie ist, die in Erfüllung kommen muss und die in Erfüllung kommen wird, ehe Jesus zum zweiten Mal kommt. Drei große Überschriften. Die erste Überschrift ist die Zubereitung der Brautgemeinde Jesu. Davon ist die Rede zum Beispiel in Epheser 5, dass Jesus sich durch den Heiligen Geist eine Gemeinde zubereitet, die ohne Flecken und Makel und Runzel ist, reingewaschen im Wasserbad des Wortes Gottes. Hier ist von der Braut die Rede, so wie von Jesus dann die Rede ist, vor allen Dingen im Buch der Offenbarung vom Bräutigam, und der gemeinsame Zielpunkt ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Die große Hoffnung für uns Christen, die Begegnung mit dem Bräutigam, die Vereinigung mit dem Bräutigam, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und dies ist vom Alten Testament her angelegt, ein mächtiger Strang biblischer Prophetie, die sich erfüllen wird im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Der zweite große Strang biblischer Prophetie ist damit verbunden, aber hat nochmal einen eigenen Schwerpunkt. Hier handelt es sich um die Erfüllung des Missionsbefehls. Jesus selbst sagt in Matthäus 24, Vers 14 im Zusammenhang mit den sogenannten Endzeitreden Jesu, und dieses Evangelium, ich zitiere, und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden unter allen Völkern zum Zeugnis für alle Nationen, und dann wird das Ende kommen. In anderen Worten, das Ende wird nicht kommen, das Ende dieses Zeitalters wird nicht kommen, Jesus wird nicht zurückkommen, ehe nicht zuvor das Evangelium von Reich Gottes allen Völkern und Nationen bezeugt und gepredigt worden ist. Das ist der zweite Strang biblischer Prophetie, Altes Testament, bestätigt durch das Neue Testament, im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu. Und der dritte Strang, ihr könnt es euch denken, der hat mit Israel zu tun. Ja? Bestimmte Dinge werden an und durch Israel passieren, ehe Jesus wiederkommt. Und über diesen Strang möchte ich jetzt ausführlicher sprechen. Ich möchte 7 Aspekte biblischer Prophetie herausgreifen im Zusammenhang mit der Erfüllung biblischer Prophetie vor dem zweiten Kommen Jesu. 7 Aspekte. Manche werden sehr kurz dargestellt werden, für andere werde ich mir ein wenig länger Zeit nehmen. Den ersten Hinweis finden wir, und die Technik kann gerne versuchen, das mit zu notieren, im Propheten Jeremia, Kapitel 16, die Verse 14 und 15. In dieser prophetischen Voraussage ist ein Hinweis gegeben auf eine mächtige Rückführung des jüdischen Volkes, die größer sein wird wie die Befreiung des jüdischen Volkes vom Land Ägypten. Das ist ja die große Erzählung, die Gründungsgeschichte des Volkes Israels hat zu tun mit der Befreiung aus Ägypten, dem Durchzug durch die Wüste, der Gesetzgebung am Berg Sinai und dann der Einnahme des verheißenen Landes. Das ist der gewaltige, das Vermächtnis und der Grundstein des jüdischen Volkes innerhalb der Geschichte dieses Volkes. Und hier sagt der Prophet Jeremia voraus, es wird irgendwann mal eine Zeit kommen und ein Ereignis stattfinden, das wird dieses Geschehen von der Befreiung aus Ägypten überragen. Ich lese Jeremia 16, 14 und 15. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also Jeremia 16, 14 und 15 wird diese gewaltige Voraussage formuliert. Etwas wird passieren, was das überragt, was beim Befreiungshandeln Gottes der Kinder Israels aus Ägypten geschehen ist. Insbesondere wird erwähnt das Land des Nordens. Von Jerusalem aus gesehen, welches Land liegt nördlich? Welches große und mächtige Land liegt nördlich? Das ist Russland. Ja. Moskau liegt ziemlich genau vom Längengrad her nördlich von Jerusalem, wenn man das mal auf der Karte anschauen will. Und das Erstaunliche ist, liebe Freunde, ob uns das bewusst ist oder nicht, diese Dinge geschehen vor unseren Augen. Sie geschehen in unserer Zeit und in unserer Generation. Wir sind Augenzeugen und Ohrenzeugen davon, wie sich diese Prophetie erfüllt. Begann vor gut 100 Jahren, die ersten Einwanderungswellen aus Russland schon, im Zeichen der Pogrome, die es damals gab, und der massenhaften Verfolgung von Juden, die zu den ersten Wellen der Aliyah, der Einwanderung, geführt haben. Die zweite Welle dann im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg und den Unruhen des Ersten Weltkrieges. Dann eine Welle nach der Einwanderung, eine Welle der von Einwanderung von Juden nach Israel nach der anderen. Zur Staatsgründung waren es etwa 650.000 Juden, die am 14. Mai 48 in Israel lebten. Doch dann hörte es nicht auf. Dann begann die massive Verfolgung in all den arabischen Ländern in den nächsten Jahren, nach der Staatsgründung Israels. Und etwa 1 Million Menschen kamen innerhalb von wenigen Jahren aus den benachbarten arabischen Ländern nach Israel. Dann weitere Einwanderungswellen. Irgendwann kam eine Einwanderungswelle aus dem Süden, nämlich aus Äthiopien. Und dann 1990/91 der Fall des Eisernen Vorhangs, die Öffnung der Sowjetunion. Und das erste gewaltige Geschehen mit der Öffnung war, dass Hunderttausende von Juden aus dem Land des Nordens, aus der GUS, nach Israel eingewandert sind und einige 200.000 etwa auch hier nach Deutschland. Ja, aber alles in allem etwa 1,5 Millionen, wenn man die Familien dazu zählt, die mitgekommen sind, nach Israel. Inzwischen sind aus den letzten 100 Jahren etwa 100 Juden aus 120 Ländern nach Israel eingewandert. Das ist ein historisches Wunder. Das ist eine historische Einmaligkeit. Das ist ohne Parallele und ohne Vergleich, ohne Analogie. Für die Historiker unter uns, weil Historiker arbeiten gerne mit Analogien und versuchen wissenschaftlich zu vergleichen, was schon mal geschehen ist und was man daraus für Lehren ziehen kann. Dieses Geschehen ist ohne Analogie, einmalig in der Menschheitsgeschichte. Davor ist schon einmalig in der Menschheitsgeschichte, dass ein Volk sich über alle Welt verstreut hat und seine Identität bewahrt hat, über Jahrhunderte hinweg, über 2000 Jahre hinweg, ohne Analogie, ohne Vergleich. Ja? Und so wie die Diaspora und die Identitätsbewahrung in der Diaspora ein übernatürliches Ereignis ist, möchte ich behaupten, so auch die Rückführung der Juden aus aller Welt im 20. Jahrhundert und seitdem. Theologen behaupten, dass das, was das Alte Testament zu sagen hat in Bezug auf Vertreibung des jüdischen Volkes und Rückführung des jüdischen Volkes, sich alles schon erfüllt hat mit dem babylonischen Exil. Ja, die sagen, das ist ja alles schon passiert, was regen wir uns so auf? Das ist vielleicht ein historischer Zufall. Die es böse meinen, sagen, es ist ein historischer Unfall, aber auf jeden Fall keine Erfüllung biblischer Prophetie, sagen bestimmte Theologen. Es hat sich alles erfüllt mit der Wegführung des jüdischen Volkes nach Babylon und der Rückführung aus Babylon. Aber liebe Freunde, so viele Dinge sprechen dagegen. Wenn von der Vertreibung des jüdischen Volkes im großen Stil die Rede ist, dann ist von einer weltweiten Vertreibung die Rede. Zerstreut in alle Welt, zerstreut bis an die fernsten Inseln. Und von den fernsten Inseln her geschieht dann auch irgendwann zur bestimmten Zeit die Sammlung wieder. Zerstreut in alle Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Babylon war nur eine Himmelsrichtung. Babylon war auch der geopolitische Großraum, in dem sich Vertreibung und Rückführung abgespielt hat. Das war nur ein Vorschatten, das war nur ein Anzeichen. Wenn das Alte Testament spricht von der Vertreibung, der großen Vertreibung, nicht der kleinen zu Babylon, sondern der großen, dann spricht es davon, dass dass Orte, Ortschaften über viele Generationen weg in Ruinen bleiben werden. Sie sprechen davon, dass das Land wüst und leer bleiben werden. Das ist alles nicht passiert mit dem babylonischen Exil. Das babylonische Exil war rundherum etwa 70 Jahre von der ersten Welle angerechnet. Das Land ist nicht wüst und leer geworden, weil die Herrscher, die babylonischen Herrscher, Interesse daran hatten, dass das Land fruchtbar blieb, um möglichst viel Tribut und Steuerzahlungen aus diesem Land herauszubekommen. Es ist auch nicht das ganze Volk weggeführt worden, sondern nur die Leiterschaft, die Elite ist weggeführt worden. Das einfache Volk blieb im Land, um es zu bebauen und zu bestellen, damit es möglichst reichen Ertrag abwirft. Von daher sind die Hinweise dahingehend, dass das babylonische Exil das eigentliche Exil ist und die Rückführung daraus, die eigentliche Rückführung, die große Rückführung nach dem großen, langwährenden Exil, die sind nicht korrekt. Und das Wichtigste, was vielleicht noch hier an dieser Stelle eingefügt werden darf, ist, dass Jesus selbst davon spricht, dass die Zerstreuung unter alle Völker in der Zukunft liegt, von seinem zeitlichen Standpunkt aus gesehen. Wer möchte, kann mal nachschlagen in Lukas 21, Vers 24, ansonsten zitiere ich es. In diesem Vers im Neuen Testament, ebenfalls in den Endzeitreden Jesu in der Fassung des Lukas, sagt Jesus buchstäblich, und sie, steht es da? Ja? Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Liebe Freunde, das ist, glaube ich, jedem einsichtig, dass Jesus hier nicht von dem babylonischen Exil spricht, das 600 Jahre vorher stattfand. Ja? Ich denke, darauf können wir uns einigen. Er spricht von einer Wegführung in der Zukunft, von der großen Wegführung, von der großen Diaspora, und dann von dem endzeitlichen Biss, dass er sagt, Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Heidenvölker vorbei sein werden. Und dann füge ich in Klammer dazu, und dann wird Jerusalem wieder unter jüdische Herrschaft kommen. Hier geht es um, in der Tat, auch wenn sich manche schwer damit tun, es geht um politische Herrschaft. Ja. Jesus sagt voraus, dass Jerusalem zerstört werden will, dass der Tempel zerstört werden wird. Das ist passiert beim ersten jüdischen Aufstand um 70 nach Christus. Es hat sich nochmal verstärkt und vertieft beim zweiten bei der Niederschlagung des zweiten jüdischen Aufstandes durch die Römer 135 nach Christus. Da hat sich alles an Gericht und an Schreckensvorhersagen erfüllt, was Jesus vorhergesagt hat, dass Jerusalem öde bleiben wird, ohne jede jüdische Präsenz, dass Jesus von Heidenvölkern beherrscht und niedergetrampelt werden wird. Das fing damals an unter den Römern, es hat sich fortgesetzt unter den Byzantinern, es hat sich fortgesetzt unter islamischen Herrschern, es hat sich fortgesetzt unter den Kreuzrittern, es hat sich fortgesetzt bis in das Ottomanische Reich hinein und wenn man es genau nimmt, sogar bis in die Zeit der englischen Mandatsherrschaft Anfang des 20. Jahrhunderts hinein und begann sich erst zu ändern in einem ersten Schritt, was Jerusalem betraf, am 14. Mai 1948 mit der Staatsgründung Israels und am 7. Juni war es, glaube ich, 1967 mit der Rückgewinnung von Ostjerusalems im Zusammenhang mit dem Sechstagekrieg. Aber noch ist nicht ganz Jerusalem frei von der Heidenherrschaft. Ein kleiner Teil ist noch unter geteilter Souveränität, und zwar der Tempelberg. Und alles, was wir lesen und hören und beobachten im Zusammenhang mit diesem endzeitlichen Kampf, von dem ich glaube, dass es ist, der um Jerusalem stattfindet, hängt zutiefst und zuvorderst mit dem Tempelberg zusammen. Nämlich mit der Frage, wer ist Gott? Wer ist der wahre Gott? Es ist der Gott Israels, Oder ist es der Gott Mekkas, Allah? Ja? Ist es der Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, wie die Bibel Israels, das hebräische Wort Gottes bezeugt, das wir Altes Testament nennen, und nebenbei gesagt, auch das Neue Testament ist primär hebräisch? Ja? Oder ist es das, was der Koran bezeugt, was für mein Dafürhalten Ersatztheologie ist, ja? Wo sich der Prophet Mohammed Dinge angeeignet hat, die dem jüdischen Volk gehören? Und das ist der Kern des Kampfes. Und die Zuspitzung dieses Kampfes ist die Auseinandersetzung auf dem Tempelberg und um dem Tempelberg, der noch nicht in jüdischer Souveränität ist, nur teilweise. Das sind also ein paar von den größeren Zusammenhängen, wo wir ziemlich klare und eindeutige Hinweise im Alten Testament und im Neuen Testament finden, dass zu einer bestimmten Zeit, von der ich glaube, dass es die Endzeit ist und von der ich glaube, dass wir Zeitzeugen dieses Geschehens sind, passieren sollen. Der zweite Hinweis, den finden wir im Prophet Jesaja, und zwar im Kapitel 66, und ich lese hier Vers 5 und dann vor allen Dingen auch den Vers 8. Und da heißt es, Moment, muss hier noch was, muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Da heißt es: Hört das Wort des Herrn, die ihr zittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen, die euch verstoßen um meines Namens willen: Der Herr erweise sich herrlich, dass wir auf eure Freude sehen können. Aber sie werden zu Schanden werden. Das ist ein bisschen verwirrend, dieser zweite Teil. Der entscheidende Punkt von dem Vers 5 ist, dass das Wort Gottes in Erfüllung kommt und dass das Wort Gottes eine Macht hat, wie hier gesagt hat, die die Erde erzittern lässt und die uns erzittern lassen soll, die wir seinem Wort Glauben schenken. Worum geht's in diesem Wort? Biblische Prophetie, Vorhersage, Vers 8. Wer hat so etwas je gehört und wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Was für ein Wort! Eine Nation wird an einem Tag geboren. Wo ist sowas schon mal geschehen? Wer hat sowas schon mal gehört? Und es ist in Jesaja 66. Und die letzten Kapitel von Jesaja sind endzeitliche Kapitel. Ja? Und im Zusammenhang mit diesen endzeitlichen Prophetien des Propheten Jesaja ist hier vorhergesagt, dass ein Volk und ein bestimmtes Volk, zu dem Gott eine bestimmte Beziehung hat, in einem Tag, ich füge mal hinzu, nicht nur geboren wird, sondern wiedergeboren wird, wieder in Existenz kommt. Und dieser eine Tag, liebe Freunde, war der 14. Mai 1948. An einem Tag wird ein Volk geboren. Geboren aus der Asche des Holocaust. Geboren aus der Feindschaft des europäischen Abendlandes schlechthin. Geboren aus der Verzweiflung darüber, dass die westliche Welt insgesamt die Juden, die in massiver Bedrängnis waren, im Stich gelassen hat. Auch Nationen wie USA und Kanada und viele westliche Völker haben die Juden in ihrer Bedrängnis im Stich gelassen. Geboren, das ist sehr fein, vielen Dank. Geboren aus einer immer aggressiver werdenden Feindschaft der muslimischen Nachbarvölker gegenüber den zurückkehrenden Juden. Eine Nation wurde geboren, denn Zion bekam Wehen. Hier ist die Benennung des Volkes, um das es geht. Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Also der erste Hinweis war von Jeremia 16 der Hinweis auf die Rückkehr des Volkes in einer Größenordnung, die dem Befreiungshandeln Gottes aus Ägypten übersteigt. Der zweite Hinweis war der Hinweis auf die Wiedergeburt Zions, des jüdischen Volkes in der Endzeit, 14. Mai 48. Drittens, Jerusalem. Wir sprachen schon ein wenig über Jerusalem. Die Propheten sagen vorher, dass es einen endzeitlichen Kampf um Jerusalem geben wird. In besonderer Weise lesen wir davon beim Propheten Zachariah, Kapitel 12, die ersten drei Verse. Die lese ich hiermit. Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Doppelpunkt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Vers 3, und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Liebe Freunde, diese Verse hier sind für mein Dafürhalten von allergrößter Aktualität. Der endzeitliche Kampf um Jerusalem. Ich möchte versuchen, die Verse 2 und 3 uns etwas transparenter zu machen. Wir finden hier in beiden Versen zwei Wortpaare. In Vers 2 ist die Rede von Jerusalem im Bild eines Taumelkelches. Hier steht, wie heißt es hier in dieser Übersetzung, zu einer Taumelschale. Ja, ein Taumelschale, ein Taumelkelch. Und die Menschen, die Völker ringsum, werden von diesem Taumelkelch trinken. Das ist das Bild, das dahinter steht. Das ist ein prophetisches Bild, das ist ein Bild, das man in der Antike gut verstanden hat. Welche Rolle hatte der Taumelkelch in der Antike? Das war ein Phänomen, das war ein Geschehen, das war weithin bekannt. Nämlich, ist die Rede von einem Weinbecher, einem Kelch, gefüllt mit Wein. Und in diesen Wein hinein werden Substanzen, pflanzliche Substanzen hineingegeben, die einen in einen Rauschzustand versetzen können. Und zwar deutlich schneller, als wenn man sehr viel Wein trinken muss, um in den gleichen Zustand zu kommen. Das hat man damals gemacht und es war ziemlich weit verbreitet, um sich zu berauschen. Im Einzelfall war das so heute, wie wenn man heute eine Überdosis Drogen nimmt, konnte man auch sich umbringen damit. Die bekannteste Person, die Selbstmord begangen hat auf diese Art und Weise, ist Sokrates. Er hat einen Giftbecher sich gemischt und damit Selbstmord begangen. Ja, das ist das Bild des Taumelkelches. Und wer von diesem Kelch trinkt, der kommt in einen Zustand der Unberechenbarkeit, des Irrsinns, des Außer-sich-Seins, des Wahns. Und genau das, liebe Freunde, passiert mit den Völkern ringsum in Bezug auf Jerusalem. Seht ihr, im Islam hat bis vor, weiß nicht, wann man die Zeit ansetzen will, 60 Jahre, 100 Jahre, Jerusalem nur eine ganz nebensächliche Rolle gespielt. Die große Rolle haben gespielt Mekka und Medina. Jerusalem war eine Randnotiz. Ja. Es ist einmal im Koran irgendwas erwähnt von einem Besuch Mohammeds in Jerusalem, ansonsten eine Randnotiz. Und man sieht es auch, wie die islamische Welt über Jahrhunderte hinweg Jerusalem behandelt hat. Jerusalem wurde behandelt vor der Rückkehr der Juden als ein Provinznest. Ja. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wohnten 30.000 Menschen etwa in Jerusalem. Das war eine Randnotiz in dem Osmanischen Reich, das riesige Flächen umgespannt hat und wo Konstantinopel, Istanbul, die mächtige Hauptstadt des Ottomanischen Reiches war. Jerusalem war eine Randnotiz. Erst in dem Moment, wo die Juden wieder zurückgekommen sind und die Juden Interesse in ihrer Stadt gezeigt haben, Juden, die 2000 Jahre lang gebetet haben, nächstes Jahr in Jerusalem, Juden, die eine lebendige Hoffnung weltweit gehabt haben über die Rückkehr nach Zion, das war Teil ihrer Identität über 2000 Jahre hinweg in über 120 Völkern. Der Traum von Zion, der Traum von der Rückkehr nach Jerusalem. Für die Juden war es und ist es bis heute Zentrum ihrer Identität und all ihrer Hoffnungen. Für die islamische Welt war es eine Randnotiz und es hat sich erst geändert mit der Rückkehr der Juden. Wie überhaupt das Interesse für das Land sich erst geändert hat mit der Rückkehr der Juden. Vorher war das, da haben die Beduinen haben da Interesse gehabt. Das war ihre Durchgangsstraße auf ihren Nomadenwegen. Aber es gab wenig jüdische Einwohner, es gab wenig arabische Einwohner bis Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Wenn man Reiseberichte liest von Mark Twain oder anderen, das war alles sehr ärmlich, sehr primitiv, sehr verlassen und vernachlässigt unter der Herrschaft des Islam, unter der Herrschaft des Ottomanischen Reiches. Taumelkelch, Jerusalem, die umliegenden Völker sind außer sich. Sie sind absolut irrational, wenn es um Jerusalem geht. Sie sind in diesem Zustand des Wahns, des Hasses, der Unberechenbarkeit, wie es dieses biblische Bild andeutet. Und deswegen tun sich alle Politiker, die Besten, die mit besten Intentionen, schlagen sich den Kopf blutig an der Jerusalem-Frage. Und sie tun es bis zum heutigen Tag. Und dann kommt Vers 3. Und dann kommt Phase 2. Was passiert in der Phase 2? Auf einmal ändert sich das Bild. Jetzt ist nicht mehr die Rede vom Taumelkelch, jetzt ist die Rede vom Laststein, ja, in meiner Übersetzung. Jetzt ist auch nicht mehr die Rede von den umliegenden Völkern, jetzt ist auf einmal die Rede von allen Völkern. Ja? Was bedeutet diese Änderung, diese Akzentverschiebung? Ich gebe meine Interpretation. Was ich jetzt sage, ist meine Meinung. Ja, ich interpretiere. Da kann man drüber streiten. Aber ich möchte versuchen, verständlich zu machen, wie ich das einschätze an dieser Stelle. Die Repräsentanz der Völkerfamilie in unseren Tagen, wie heißt sie? Die Vereinten Nationen, die UN. Ganz genau. Die UN repräsentiert weltweit die Völkerfamilie, 192 oder 193 Mitgliedstaaten derzeit. Ja. Laststein. Was bedeutet ein schwerer Stein zu biblischer Zeit? Ein schwerer Stein zu biblischer Zeit ist in aller Regel ein Grenzstein. Ein schwerer, ein gewichtiger Stein markiert eine Grenze. Kleinere Steine, kleinere Grenzen zwischen Grundstücken, Äckern und Feldern, ja. Und große Steine waren Grenzsteine zwischen Völkern und Nationen, ja. Gibt es zum Teil heute noch Grenzsteine, ja. Das hatten wir ja auch bei uns ab und an bis vor kurzem noch gehabt, ja. Also auf jeden Fall, so ist es hier gemeint vom prophetischen Verständnis des Wortes Gottes hier. Jerusalem als ein schwerer, schwerer Stein. Gottes Grenzstein, hineingesetzt in die Mitte der Welt. Jerusalem ist von Gott her gesehen die Stadt des großen Königs. Alttestamentlich gesprochen David und Salomo. Neutestamentlich gesprochen und auch von prophetischen her aus dem Alten Testament herauskommend die Stadt des Messias. Die Stadt, die Hauptstadt der Welt im messianischen Königreich. Gottes Grenzstein. Gottes Markierung, Jerusalem mit einer einzigartigen Bedeutung für die Welt. Eine Bedeutung, mit der die Vereinten Nationen nicht einverstanden sind. Gegen Israel und insbesondere in Bezug auf Jerusalem gibt es in etwa so viele verurteilende Resolutionen in den Vereinten Nationen wie gegenüber den anderen 190 Mitgliedsländern alle zusammengenommen. Dieser Hass, dieser Argwohn, dieses Misstrauen gegenüber Israel und gegenüber dem Status Jerusalems, wie es Israel versteht, inspiriert von Gottes Wort, stößt auf einen massiven Widerstand von Seiten der Vereinten Nationen. Man tut so, als wenn all diese Gräueltaten, die im Sudan und die im Kongo und die in Nordkorea und die in Dutzenden von Horrororten dieser Welt passieren, nichts sind, im Vergleich zu dem, was Israel den Palästinensern antut. Völlig verzerrte Proportionen, völlig verzerrte Wahrnehmung in den Vereinten Nationen. Und dann diese herausfordernde Aussage, und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Und ich verstehe diesen Satz so, dass eine Zeit kommen wird, und ich vermute, diese Zeit wird nicht mehr sehr weit weg sein, wo die Vereinten Nationen das sagen werden, was sie schon mal gesagt haben um 1990 herum gegen Saddam Hussein, nachdem er Kuwait überfallen hat. Das ist das erste Mal, wo die UN militärisch aktiv geworden ist. Da hat sie gesagt, Resolutionen genügen nicht mehr. Wir müssen mit Waffengewalt tätig werden. Und ich vermute, irgendwann wird genau sowas passieren in der Jerusalem-Frage. Resolutionen, Verurteilungen genügen nicht mehr. Wir müssen mit Waffengewalt aktiv werden. Ja. Und der Weg dahin, nach allem, wenn man das ein bisschen beobachtet, das politische Geschehen in den Vereinten Nationen, der Weg dahin, bis sie irgendwann sagen, uns platzt der Kragen, uns reicht es. Die Juden sind so stur, sie hören auf nichts von dem, was wir hier an Resolutionen sagen und verabschieden. Sie sind nicht bereit, sozusagen freiwillig in den Selbstmord zu gehen. Ich karikiere hier an dieser Stelle. Ja, wir müssen hier ein wenig nachhelfen. Ja, dazu braucht es nicht mehr sehr viel, um sich ein solches Szenario, wie es hier angedeutet ist, vorstellen zu können. Soweit dazu. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, und ich kann jetzt ein wenig schneller machen, weil ich darüber schon gesprochen habe, betrifft den Aufbau des Landes. Der erste Punkt war die Rückkehr des Volkes, der zweite die Wiederherstellung der Nation, der dritte der Kampf um Jerusalem. Der vierte biblische prophetische Hinweis auf unsere Zeit ist der Wiederaufbau des Landes. Und ich lese hier vor Jesaja 28, 12 und dann Hesekiel 36 ab Vers 34. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstädte aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermauerer von Breschen und Wiederhersteller vom Straßen zum Wohnen. Hesekiel 36, 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land, da das verwüstet war, ist wie der Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig geblieben sind, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue und das verwüstete Pflanze, ich, der Herr, habe geredet und ich werde es auch tun. Das sind jetzt ganz konkrete Prophetien des Alten Testamentes, die eine Dimension der Öde, der Verlassenheit, der Zerstörung ansprechen und voraussetzen, der zu einer bestimmten Zeit eine einzigartige Dimension des Wiederaufbaus, dem Aufbau von Infrastruktur, von Straßen und Häusern und bewohnten Gegenden und der Wiederherstellung einer fruchtbaren Natur und einer fruchtbaren Landwirtschaft vorhersagt. Und all das, liebe Freunde, ist nicht geschehen, wie ich schon gesagt habe, bei der Wegführung ins babylonische Exil und der Rückführung danach. Hier sind von Größenordnung, Zeiträumen und Dimensionen sowohl der Zerstörung wie auch der Wiederherstellung die Rede, die nur passen, wenn wir sie anwenden auf das, was in Israel und in dieser Region der Welt in den letzten 100 Jahren passiert ist, vor unseren Augen. Und es gibt noch viel mehr Stellen wie diesen. Ich habe nur einige beispielhaft herausgenommen. Der fünfte Hinweis. Die Wiederherstellung überfließender Fruchtbarkeit und überfließenden Lebens in Israel. Das geht Hand in Hand mit dem, was ich gerade gesagt habe. Hesekiel 36, 8 bis 11 und Jeremia 31, Vers 12. Ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Und siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte werden wieder bewohnt sein und die Trümmerstädte aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt sein lassen wie in euren früheren Zeiten und werde euch Gutes tun mehr als in euren Anfängen. Und wie ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Jeremia 31, 12, und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten, das der Herr ihnen gibt, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern und so weiter und so fort. Liebe Freunde, ich habe zu Hause ein Buch in meinem Regal stehen. Dieses Buch, in diesem Buch gibt es 400 Namen von 400 Orten, die im Alten Testament zu finden sind, die es also zu alttestamentlicher Zeit gab, die es dann über eine lange Zeit hinweg nicht mehr gab und die in den letzten 100 Jahren wieder aufgebaut worden sind. 400 Orte in Israel. Erfüllung biblischer Prophetie. Diese Worte, die wir eben gerade gelesen haben, sind buchstäblich und umfassend dabei, in Erfüllung zu gehen. Vor unseren Augen. Sechstens. Und hier komme ich nochmal auf die herausfordernde Seite zum Sprechen, nämlich der Kampf, der um das Wiederherstellungshandeln an Israel dabei ist, stattzufinden. Es ist schwierig, über Krieg und über Kampf zu sprechen. Es ist schwierig, über Konflikte zu sprechen, wo Menschen um ihre Gesundheit und um ihr Leben bangen müssen. Ich tue das überhaupt nicht gerne und überhaupt nicht leichtfertig. Ja? Es ist keine Freude, über solche Dinge reden zu müssen. Aber es ist eben eine Tatsache, dass es im Nahen Osten gewalttätige Auseinandersetzungen gibt. Und dass es in diesen alten Auseinandersetzungen Aggressoren gibt, Menschen mit viel Hass und mit viel Bereitschaft zu kämpfen und zu töten. Und dass Israel gezwungen ist, die eigene Bevölkerung vor dieser Aggression zu schützen. Und es ist eine herausfordernde Tatsache, dass in irgendeiner Weise Gott hinter diesen Dingen steht oder sie zumindest vorhersieht und zulässt. Ich lese vom Propheten Joel, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 12. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinausziehen ins Tal Josaphat, denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsherum zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und stampft, denn die Kälte ist voll. Die Kälterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit, die Bosheit der Nationen. Scharen über Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich, die Sterne verlieren ihren Glanz und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Gewaltige Worte, erschütternde Worte, erschreckende Worte. So wie Propheten von alters her und Jesus mit ihnen vorausgesagt hat, kurzfristig das Gericht über Israel von Jesu Zeitpunkt ausgesprochen, die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems, was eingetroffen ist in ein, zwei Generationen nach Jesu, in aller Schrecknis und wer die jüdischen Kriege von Josephus liest oder gelesen hat, weiß, was sich da Grauenvolles abgespielt hat. Leider hatte Jesus recht, leider hatten die Propheten des Alten Testamentes recht, ja, und ich sage leider aus menschlichem Mitgefühl heraus, dahinter steckt ein größerer Plan und eine größere Weisheit, die es gilt zu respektieren und anzuerkennen. Aber so wie damals Gericht über Jerusalem und über Israel kam, so sagt die Schrift voraus, wird es ein endzeitliches Gericht geben über die Völker, die sich gegen Gottes Wiederherstellungshandeln richten. Und es wird ein tragisches Gericht sein und ein furchtbares Gericht sein. Das ist hier angedeutet. Und man kann das lesen im Joel Kapitel 4, man kann es lesen im Propheten Sacharja, die Kapitel 12, 13, 14, besonders Vers 14, Kapitel 14. Ich will es bei diesen Andeutungen belassen. Aber darauf, so meine ich das Wort Gottes, die prophetischen Hinweise zu verstehen, gehen wir zu. Und die große Frage, die mich beschäftigt, ist die Frage, wo wird Deutschland sein in dieser Entwicklung, liebe Freunde? Wo wird das deutsche Volk sein, wenn sich diese Dinge weiterhin zuspitzen? Und im Großen und Ganzen ist es so, dass ich leider sagen muss, was Abstimmungsverhalten Deutschlands in der EU betrifft und was das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UN betrifft, ist es meistens so, dass Deutschland mit dem Zeitgeist und mit der Mehrheitsmeinung mitstimmt. Und das halte ich für problematisch. Ja. Und zumindest als Gebetsanliegen möchte ich es hier ausgesprochen haben, betet für unsere Regierung, Betet für unsere Kanzlerin, betet für unsere Politiker, dass sie anfangen aufzuwachen. Und bei einigen ist es schon da. Die Kanzlerin ist eine von den Besten. Auch Horst Köhler war einer von den Besten zu diesem Thema. Johannes Rau, wir hatten viele gute Leute, die mutig waren an dieser Stelle. Und wenn eine Kanzlerin Merkel in der Knesset Israel sagt, die Sicherheit Israel ist Teil deutscher Staatsräson, dann ist es praktisch das Stärkste, was sie als Kanzlerin und Politikerin überhaupt sagen kann. Aber sie sagt es gegen die Mehrheitsmeinung in ihrer eigenen Partei. Und sie sagt es gegen die Mehrheitsmeinung in den Medien und gegen die Mehrheitsmeinung in der eigenen Bevölkerung. So sollten wenigstens wir Christen ihr und dieser Art von Bekenntnis und Festlegung den Rücken stärken. Zumindest im Gebet. Und womöglich auch in praktischen Meinungsbekundungen. Sie braucht es. Und Politiker dieser Überzeugung brauchen das, auf welcher Ebene auch immer sie tätig sind. Weil die Frage bleibt offen. Wird Deutschland mit aufmarschieren, Teil eines UN-Mandats? Ich fantasiere ein wenig, aber ich fantasiere, denke ich, im Rahmen dessen, was die Bibel uns hier für Andeutungen gibt. Wird sie dazu fürstimmen und sagen, ja, wir müssen gegen Israel marschieren? Oder wird sie sich der Stimme enthalten? Das ist bei der Irak-Auseinandersetzung mit Hussein, wie er Kuwait erobert hat, passiert. Haben sich der Stimme enthalten, viele haben dagegen gesprochen. Was wird Deutschland machen? Wird es dafür stimmen, wenn die Völkerfamilie gegen Jerusalem marschiert? Wird es sich enthalten? Wird es dagegen stimmen? Und wir als Gemeinde Jesu, wir sind gesetzt als Salz und als Licht zu unserem eigenen Volk hin. Wir sind gesetzt als ein priesterliches und prophetisches Volk inmitten unseres eigenen deutschen Volkes. Und wir brauchen Offenbarung und Verständnis der Zeichen der Zeit und der Zeiten, in denen wir leben und der Verantwortung, die wir tragen als Christen und als Gemeinde Jesu. Und dann siebtens und letztens, was ebenfalls vorhergesagt ist in der Schrift, ist was ganz was Wunderbares, was ganz was Großartiges, was, worauf wir uns freuen dürfen und wofür wir beten dürfen, nämlich, dass es in all den Schwierigkeiten und Konflikten und Auseinandersetzungen endzeitlicher Dimension, in denen wir zum Teil schon stehen und die noch heftiger werden, eine wunderbare Erweckung in Israel geben wird. Eine wunderbare Ausgießung des Heiligen Geistes geben wird in Israel und für das jüdische Volk. Ein paar Stellen, die in diese Richtung gehen, möchte ich vorlesen. Zunächst mal Sacharja, die Verse Kapitel 12, Vers 9 und 10. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich aus den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ist das nicht fantastisch? Geist der Gnade und des Flehens, der Heilige Geist wird ausgegossen werden. Und sie werden eine Decke von ihren Augen weggezogen bekommen in Bezug auf den, den sie durchbohrt haben. Und es wird ihnen einen Stich durchs Herz geben. Sie werden klagen und weinen, weil sie erkennen, er, der uns so fremd war, er, der uns auch so fremd gemacht worden ist im christlichen Abendland über 2000 Jahre. Er, vor dem wir so Angst hatten, wie die Brüder Josefs Angst hatten vor dem Willkürherrscher Josef, König von Ägypten. In dieser Weise wird es ihnen wie ein Stich durchs Herz gehen, so wie es den Brüdern Josefs passiert ist, in dem Moment, als er seinen Vorhang von seinem Gesicht genommen hat. So etwas in dieser Dimension ist hier vorhergesagt. Oder wie es den Einwohnern Jerusalems passiert ist, in dem Moment, als sie erkannten durch die Predigt des Petrus zu Pfingsten, dass der, den sie den Römern ausgeliefert haben, genau der war, von dem ihre Propheten gesprochen haben. Und es heißt dann im Apostelgeschichte 2, es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Ja. Und sie fragen, Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? So etwas wird geschehen, aber in kollektiver Dimension. Römer 11, 25 sagt, Neues Testament, Paulus, Römerbrief. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr nicht euch selbst für klug erachtet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, Klammer auf, Erfüllung des Missionsbefehls, Klammer zu, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja! wird gerettet werden, ganz Israel. Gott führt alle seine Verheißungen, die er in der Schrift von 1. Mose 12 an, durch die ganzen Propheten hindurch für das jüdische Volk und für Israel gegeben hat. Er führt seine Verheißungen zum Ziel. Er bringt zu Ende, was er angefangen hat. Er ist Alpha und er ist Omega. Er ist Anfänger und er ist Vollender. Und weil die Schrift bezeugt, dass er es für Israel ist, dürfen wir wissen und glauben, dass es auch für uns ist. Ganz persönlich und für die Gemeinde Jesu. Selbst wenn wir untreu sind, Gott ist treu. Das ist sein Charakter. Er hält sein Wort, er hält sein Versprechen, er hält seine Zusagen. Und weil das für Israel gilt, dürfen wir darauf vertrauen, dass es auch für uns gilt. Jeremia 31, und ich komme jetzt zum Schluss. Und es wird geschehen, ab Vers 28, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten. Ebenso werde ich über sie, über Israel warten, um zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, gemeint ist der Sinai-Bund, denn diesen Bund haben sie gebrochen. Sondern, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Endzeitliche Erweckung des jüdischen Volkes. Erst die physische äußere Wiederherstellung Israels durch die Rückkehr und den Wiederaufbau des Landes, dann die geistliche Wiederherstellung und Erfüllung aller Zusagen Gottes am jüdischen Volk, dadurch, dass ihr Herz erneut wird und eine kollektive landesweite Erweckung ausbrechen wird. Und ich schließe mit der Bibelstelle Hesekiel 36, die Verse 24 bis 26, wo Hesekiel 36 genau das gleiche bezeugt wie Jeremia 31. Und ich werde euch, sagt der Prophet und sagt Gott durch den Propheten zum jüdischen Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Seht ihr den engeren Zusammenhang zwischen der äußeren Rückkehr und der äußeren Wiederherstellung Israels einerseits als Voraussetzung dafür, dass dann zu gegebener Zeit das Zweite passieren kann, nämlich die innere Erneuerung des jüdischen Volkes. Das sind die sieben Hinweise, die ich euch geben wollte. Alles biblische Prophetien im Alten Testament vorhergesagt, zum Teil ausdrücklich im Neuen Testament, auch durch Jesus bestätigt. Ich nenne nochmal die Überschriften. Erstens, Gott führt sein Volk in der Endzeit in großer Zahl zurück in das verheißene Land. Zweitens, Gott stellt sein Volk wieder her, Wiedergeburt Israels an einem Tag. Drittens, Jerusalem kommt wieder unter jüdische Souveränität, aber bleibt umkämpft in den letzten Tagen. Viertens, verödete Orte und Städte werden wieder aufgebaut. Fünftens, das Land wird wieder fruchtbar und in den Städten und Orten gibt's überfließendes Leben an Mensch und an Tier. Sechstens, die Nationen versammeln sich in den letzten Tagen gegen Jerusalem. Das Tal der Entscheidung, der Aufmarsch der Nationen und Gottes Gericht über die Völker, die gegen Israel marschieren. Und siebtens, die Wiederherstellung Israels, des jüdischen Volkes, ihrem Herzen nach, ihrem Geiste nach. Ganz Israel wird gerettet werden, sagt Paulus in Römer 11. Vers 26. Liebe Freunde, was wollen wir festhalten am Schluss dieses Abends? Von meiner Seite aus drei Dinge. Erstens wünsche ich uns allen, dass unser Respekt gegenüber dem Wort Gottes gestärkt worden ist heute Abend. Wie kraftvoll und wie glaubwürdig ist das Wort Gottes. Lasst uns forschen und suchen, was es uns zu sagen hat, insbesondere für die Zeit, in der wir leben. Zweitens, es gibt zwei große Schleier in unseren Tagen. Zwei große Schleier, die Stück um Stück weggezogen werden in der Zeit, in der wir leben. Der eine große Schleier ist der, an den wir alle zuerst denken. Es ist der Schleier über dem jüdischen Volk in Bezug auf den Messias. Der wird Stück um Stück weggezogen. Es gibt das Phänomen des messianischen Judentums in Israel und sein wachsendes, übernatürliches Phänomen. Aber gleichzeitig, liebe Freunde, der zweite Schleier. Und es ist der Schleier, der seit 2000 Jahren über der Christenheit hängt. Und auch dieser Schleier wird Stück um Stück weggezogen. Immer mehr Christen erkennen Gottes Liebe und Gottes Treue zu seinem Volk. Und beides geschieht gleichzeitig. Und drittens, wir als Gemeinde Jesu sind eingepfropft in die Heilsgeschichte Israels. Eine ewige, eine unkündbare, untrennbare Verbindung, eingepfropft in die Heilsgeschichte Israels durch Jesus. In Jesus lasst uns das jüdische Volk und Israel schätzen und ehren, lieben und trösten. Jesus wünscht das von uns in der Zeit, in der wir leben. Lasst uns an dieser Stelle zusammenrücken und zusammenarbeiten über alle Denominationen und Konfessionen und sonstige Begrenzungen hinweg. Aus meiner Sicht gehört die Wiederherstellung der Brautgemeinde, der Aufbau der Gemeinde Jesu, die Erfüllung des Missionsbefehls und unsere Beteiligung an dem Wiederherstellungshandeln Gottes an Israel zu den drei Kernaufgaben der Gemeinde Jesu in der Endzeit. Und in diesem Sinn wollen wir zusammenrücken, zusammenarbeiten, gemeinsam beten und gemeinsam handeln zur Ehre Jesu. Vielen Dank.